Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast über das Thema ADHS im Kindes- und Jugendalter. Wir möchten Ihnen in den nächsten 20 Minuten einen Einblick über die Thematik bieten und haben dazu den Experten Herrn Dr. Christian Kienbacher von der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKHs Wien interviewt. Bereits in der Kinderliteratur ist dieses Thema seit Jahren verankert. Einige Züge des ADHS lassen sich bereits in Heinrich Hoffmanns Der Zappelphilipp erkennen.
Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn, und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt und trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Seht, ihr lieben Kinder, seht, wie's dem Philipp weitergeht. Oben steht es auf dem Bild. Seht, er schaukelt gar zu wild, bis der Stuhl nach hinten fällt. Da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift er, schreit. Doch was hilft's? Zu gleicher Zeit fallen Teller, Flaschen und Brot. Vater ist in großer Not. Und die Mutter blickt stumm auf den ganzen Tisch herum. Nun ist Philipp ganz verschreckt und der Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgerissen. Suppenschüssel ist entzwei und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr.
ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Es macht den Anschein, als wäre ADHS eine modische Erscheinungskrankheit im Kindes- und Jugendalter. Viele Anzeichen wie motorische Unruhe und eine kurze Aufmerksamkeitsspanne werden oftmals überbewertet und aktive Kinder vorschnell als verhaltensauffällig eingestuft. Können Sie nun bitte die klassischen Symptome bzw. diagnostischen Kriterien des ADHS in Abgrenzung zu einem normalen kindlichen Verhalten darstellen?
Also die klassischen Symptome bei der Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung zeigen sich so in drei Gruppen. Das eine ist die Hyperaktivität, das andere ist die Unaufmerksamkeit und das dritte ist die Impulsivität. Und da zeichnen die Kinder in verschiedenen Bereichen weit über dem, was so kindliches Verhalten an Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit bietet. Um nur ein Beispiel zu nennen. Unaufmerksam, man erwartet jetzt von einem Volksschulkind, dass es eine Aufmerksamkeitsspanne hat in der ersten, zweiten Klasse von 10 bis 20 Minuten. Also man kann nicht hergehen und sagen, ein Kind, das noch einer Stunde aufs Klo gehen will oder spielen will, ist hyperaktiv oder aufmerksamkeitsgestört. Diese Form der Unaufmerksamkeit gehört zu dem Lebensalter dazu. Dort, wo Kinder aber extrem geringe Aufmerksamkeitsspannen haben oder in den meisten, weil Sie mich gefragt haben nach den diagnostischen Kriterien, in den meisten Lebenssituationen, also zu Hause, im Hort, in der Schule, bei den Sportvereinen, deutlich anders imponieren als die anderen Kinder, also deutlich hyperaktiver sind, deutlich unaufmerksamer sind und gleichaltrige Kinder vielleicht auch schon Vorbehalte, Aggressionen gegen diese Kinder entwickeln, weil sie sagen, der spielt, der stört die ganze Zeit meinen Spielfluss, der will immer was anders, der macht uns die Sachen kaputt. Das sind so Dinge, die Warnhinweise, Symptome sein könnten Richtung Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung. Aber man muss sich's genau anschauen, es ist keine Diagnose, die so schnell vom Zaun gebrochen werden kann. Da braucht es längere Zeit, eine ausführliche Befunderhebung, Diagnostik, Anamnese, um diese Erkrankung zu diagnostizieren.
Warum zeigen Kinder zum Beispiel in der Gruppe mit anderen verstärkte Symptome und sind aber in einer Face-to-Face-Situation erstaunlich ruhig und konzentriert?
Ja, das geht uns speziell so an den Kinder- und Jugendpsychiatrien so. Eltern rufen an, sind verzweifelt, weil das Kind in der Schule, im Hort, zu Hause extrem auffällig ist. Dann kommt es zu uns, sitzt in unserer Ordination, in unserem Krankenhaus und ist unauffällig, motorisch ruhig. Das hat damit zu tun, dass oft natürlich in solchen Situationen, wo nur ein Mensch diesem Kind gegenüber sitzt, die Ablenkbarkeit sehr geringe ist und das Interesse vielleicht ein sehr großes ist, sich jetzt mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Viele Eltern beschreiben auch, dass Kinder mit dieser Problematik beim Computerspielen außergewöhnlich ausdauernd und konzentriert sind. Aber das ist, weil ein einzelner Reiz auf sie so quasi einprasselt und dem können sie sich aussetzen. In dem Moment, wo andere Reize auftauchen, verschiedene Intensitäten von Reizen da sind, können sie diese Filterfunktion nicht mehr gewährleisten. Wir müssen ja permanent filtern. Wenn wir mit jemandem sprechen, gibt es meistens Umweltgeräusche oder jemand spricht dazwischen oder der Regen prasselt ans Fenster und wir filtern aber diese störenden anderen Sinneseindrücke weg und wenden uns unserer Hauptaufgabe zu. Ja? Das können Kinder mit ADHS nicht. Ja, also sie haben eine Filterstörung und auf sie prasseln alle Sinneseindrücke gleich ein. Das ist auch der Grund, warum diese Kinder oft schon im Säuglingsalter auffällig sind, nämlich auffällig punkto Berührungen. Diese Kinder sind sehr berührungsempfindlich, weil sie sämtliche Sinnesreize auch von der Körperoberfläche als gleich erleben und von einer Intensität ohne Graduierung und das tut ihnen dann eigentlich, Berührung ist unangenehm und tut ihnen fast weh und deshalb lehnen sie oft so körperliche Berührungen ab, wie uns Eltern manchmal beschreiben.
Wenn von ADHS als Krankheit die Rede ist, so stellt sich mir die Frage nach der Ursache.
Die Ursache von den Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen, wie bei vielen psychiatrischen Erkrankungen, ist eine multifaktorielle. Da fließen einige Dinge zusammen. Es dürfte eine gewichtige genetische Komponente da sein, wobei wir aber die Gene noch nicht kennen. Wir wissen aber, dass in vielen Familien, wo der Vater diese Erkrankung schon gehabt hat oder ein anderes Familienmitglied, dass es diese genetische Häufung durchaus schwerwiegend ist. Es gibt dann die Frage auch nach Umweltbedingungen. Die Diskussion ist lange Zeit geführt worden, ob so quasi ein familiärer Erziehungsstil, ein spezielles familiäres Umfeld auslösend für diese Erkrankung sein kann. Mittlerweile glaubt man, dass die Erkrankung eher verstärkt wird durch spezielle Muster in der Familie. Wir wissen auf der anderen Seite aber auch, dass zum Beispiel in Heimen, in Wohngemeinschaften auffällig viele Kinder mit ADHS und Aufmerksamkeitsstörungen sind. Wir wissen auch, dass in Gefängnissen sehr viele Menschen mit Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivitätsstörungen sind. Da ist aber dann natürlich immer die Frage, was ist die Ursache, was ist der Auslöser und was ist dann eine Folgeerscheinung. Es gibt gewisse Diskussionen um Umweltgifte. Wir wissen, dass Quecksilber ein Grund sein kann für Hyperaktivitätsaufmerksamkeitsstörungen. In den letzten Jahrzehnten ist auch die Diskussion geführt worden, ob Zucker und ob Nahrungsergänzungsmittel oder künstliche Farbstoffe eine Rolle bei der Ausbildung dieser Erkrankung spielen können. Das ist etwas, wo wir einfach nur nicht so genaue Evidenz darüber haben. Wir wissen aber auch zum Beispiel, dass die Kinder von Müttern, die in der Schwangerschaft geraucht haben, öfter diese Erkrankung bekommen. Wir wissen auch, dass die Mütter mit Drogenmissbrauch öfter diese Erkrankung haben. Also alles in allem, glaube ich, dürfte es eine multifaktorielle Einflussnahme sein auf die Entwicklung dieser Erkrankung. Es kann nicht Spezielles herausgenommen werden.
Man hört im Zusammenhang mit betroffenen Kindern oft Sprüche wie, ach, das wächst sich schon aus, oder im Alter wird es besser. Ist das bei ADHS auch der Fall? Wenn ja, wie stellt sich der Krankheitsverlauf dar?
Das stimmt, das ist bis vor einigen Jahren ist gesagt worden, ADHS ist eine Erkrankung des Kindes- und Jugendalters und wächst sich im Verlauf der Entwicklung bis zum Erwachsenenalter aus. Mittlerweile gibt es Überlegungen und Tendenzen auch in der Erwachsenenpsychiatrie, dass das durchaus auch eine Erkrankung sein kann, die im Erwachsenenalter persistiert. Je älter die Kinder und Jugendlichen werden, je mehr nimmt das Oppositionelle zu und je mehr nimmt auch das Dissoziale zu. Und höchstwahrscheinlich ist es so, dass Erwachsene vielleicht dann eher, wenn sie ADHS haben, weniger durch motorische Unruhe imponieren, sondern mehr durch ihre Impulsivität, durch ihre Sprunghaftigkeit, sind vielleicht dann Menschen, die auch beruflich unstet sind, in ihren Partnerschaften unstet sind. Und es dürfte schon so sein, dass ein Teil dieser Menschen, die es im Kindes- und Jugendalter gehabt haben, diese Erkrankung, wichtig ist, dass es eine Erkrankung ist, die im Kindes- und Jugendalter beginnt.
Welche Behandlungsformen gibt es und welche ist die beste für mein Kind?
Das ist eine schwierige Frage. Es ist sicherlich notwendig, bei dieser komplexen Erkrankung eine multimodale Therapie anzubieten. Das ist eine Therapie aus verschiedenen Therapieformen. Und dann muss natürlich auch die Therapie zu den Menschen, zu dem betroffenen Jugendlichen, zu dem betroffenen Kind passen und auch zur betroffenen Familie. Global kann man sagen, es ist sicherlich wichtig, die Menschen sehr genau einmal über ihre Erkrankung aufzuklären. Das ist schon eine Form der Therapie, sie mit der Problematik dieser Erkrankung vertraut zu machen, ihnen zu sagen, was ist wichtig, was ist zu vermeiden, was ist zu tun. Oft ist es wichtig, Interventionen in der Familie zu setzen. Oft ist es wichtig, weil diese Kinder ja dann auch so Sündenbockrollen bekommen, die dann diese Problematik noch verstärken. Wichtig ist auch die Aufklärung in der Schule, den Lehrern zu vermitteln, welche Unterstützung diese Kinder brauchen. Die anderen Möglichkeiten sind dann eben die Psychotherapie, wobei sich gruppenpsychotherapeutische Verfahren da eher eignen als einzelpsychotherapeutische Verfahren. Wichtig ist, diese Kinder auch in gleichaltrigen Gruppen zu belassen und dort sie positive Erfahrungen machen zu lassen. Also ganz wichtig, dass sie bei Vereinen dabei sind, dass sie Sportarten betreiben können. Richtung Ergotherapie, diese ist natürlich auch ein ganz oder kann ein sehr wesentlicher Meilenstein in der Behandlung sein, um die Aufmerksamkeit, die Ausdauer zu verbessern und andere Trainings- und Förderungsmaßnahmen. Nicht außer Acht zu lassen ist natürlich auch die medikamentöse Therapie. Nicht alle Kinder profitieren von der medikamentösen Therapie, wie nicht alle Kinder auch von einer Ergotherapie profitieren. Aber bei einem Gutteil der Patienten ist schon auch eine medikamentöse Behandlung notwendig.
Seit Aufkommen der Krankheit hat sich an der medizinischen Indikation und den diagnostischen Kriterien nichts Entscheidendes mehr verändert. Trotzdem hat sich die Häufigkeit der Verschreibungen des Medikaments Ritalin binnen 10 Jahren verdreißigfacht. Wie kann man den enormen Anstieg der diagnostizierten Fälle bzw. der medikamentösen Behandlung erklären?
Mhm. Die Tendenz, die Sie da beschreiben, ist insofern nachvollziehbar. Diese Erkrankung wurde erstmals also als reine Aufmerksamkeitsstörung 1980 definiert. Es hat dann in weiterer Folge noch ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis der Begriff ADHS geprägt worden ist. Man kann also sagen, seit etwas mehr als 20 Jahren gibt es diese Erkrankung. Und wenn etwas neu ist, auch in der Medizin ist es so, gibt es einen Forschungsboom, es gibt ein fokussiertes Interesse, speziell natürlich in Amerika, auf solche neuen Themenbereiche, und da war es, sage ich jetzt einmal Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre, so, dass es wirklich große Zahlen an Betroffenen gegeben hat. Man ist damals immer davon ausgegangen, in der Kinder- Gruppe, also in der Alter, im Alter der Kinder und Jugendlichen, 13%. Viele sind natürlich, weil es dann auch eine medikamentöse Behandlung gegeben hat, auf Medikamente eingestellt worden. Europa und speziell sage ich jetzt einmal Österreich, Deutschland war da viel, viel zurückhaltender, diese großen Zahlen an möglicherweise Erkrankten hat es bei uns nie in dieser Form gegeben und auch bezüglich der medikamentösen Behandlung waren wir zurückhaltender, aber gar keine Frage. In den letzten Jahren ist die Diagnose häufiger gestellt worden und die medikamentöse Behandlung wurde häufiger umgesetzt, wobei es in den letzten Jahren auch wieder so zurückgegeben hat. Also man merkt so, ein bisschen hat es dann in den nächsten Jahren zum Beispiel ein bisschen einen Autismus-Boom wieder gegeben, auf einmal ist dann sehr viel Autismus-Spektrum-Erkrankungen sind diagnostiziert worden, die Forschung hat sich dort eher hingewandt. Ich würde sagen, das, was die Legasthenie in den 70er Jahren war, war dann ADHS in den 90ern und das hat sich aber jetzt wieder, sage ich, in einen Normalbereich eingeklinkt.
Das Medikament Ritalin ist unter anderem auch als Aufputschmittel bekannt. Wieso werden den ohnehin schon ruhelosen Kindern Aufputschmittel verschrieben?
Das stimmt, also Ritalin ist ja der Handelsname, der Wirkstoff heißt Methylphenidat. Methylphenidat ist ein Amphetamin. Diese Form der Amphetamine wurden erstmals im Ersten Weltkrieg von Soldaten verwendet, um länger wach bleiben zu können, um die Konzentration zu fördern. Wir sind aber drauf gekommen, dass es da mit Appetitverlust und dann auch natürlich mit süchtigen Verhalten einhergehen kann. Und dann war diese Substanz lange eigentlich aus der Diskussion und dann hat man gefunden, dass eben Methylphenidat, es ist nicht gleich, weil oft wird gesagt, es ist ja wie Ecstasy, das auch ein Amphetamin ist, es ist chemisch schon von einer anderen Struktur, aber verwandt natürlich zu diesem Aufputschmittel. Und das Interessante ist, ich bin ja früher von dieser Filterstörung, die habe ich Ihnen beschrieben, und das dürfte scheinbar bei den hyperaktiven und aufmerksamkeitsgestörten Patienten so einen paradoxen Effekt geben. Nämlich, dass unter der Gabe von Methylphenidat sie nicht jetzt motorisch unruhiger werden, sondern sich besser fokussieren können, ihre Aufmerksamkeitsstörung besser wird, ihre Impulsivität besser wird und die motorische Unruhe nachlässt. Es ist ja nicht so wie bei Desperate Housewife ist das Vorkommen, dass dann eine Mutter anfängt, das Ritalin ihrer Töchter zu nehmen, um nächtelang an der Nähmaschine sitzen zu können. Also so ist es nicht.
Welche anderen Nebenwirkungen können zum Beispiel auftreten?
Na, die Nebenwirkungen und diese Amphetamine waren ja auch in den 60er Jahren, sind sie dann als Appetitzügler verwendet worden. Diese Nebenwirkung hat Methylphenidat, also Ritalin oder die zweite Firma, dass wir die auch noch nennen, heißt Concerta. Die Nebenwirkung ist Appetitverlust, ja, dass dann Kinder erst am Abend einen Hunger bekommen, Abend deshalb, weil diese Medikamente werden meistens früh, mittags und zum Mitte Nachmittag gegeben. Sie halten nur sehr kurz, sie halten nur von ihrer Wirkung ungefähr 3 bis 4 Stunden an. Aber in dieser Zeit, wo die Kinder die Wirkung dieses Medikaments verspüren, ist es so, dass sie oft wenig Hunger haben. Wenn es zu spät von den Eltern gegeben wird oder zu hoch dosiert wird, können auch Schlafstörungen auftreten, Einschlafstörungen auftreten. Sonst muss man eigentlich sagen, dass dieses Medikament eigentlich sehr nebenwirkungsarm ist.
Wenn Eltern die Vermutung haben, dass ihr Kind an ADHS leidet, was wären die ersten Schritte und welchen Ratschlag würden Sie den Eltern geben?
Bei der ersten Vermutung es abklären lassen, ganz wesentlicher Meilenstein der Abklärung wäre psychologische Testung, wo man einmal schauen kann, wie ist die Aufmerksamkeitsspanne, wie ist die Konzentration. Diese Dinge, gibt es auch einige schon Testbatterien, Fragebogen, die standardisiert sind, wo Psychologinnen sehr gut herausfinden können, ob es möglicherweise diese Problematik gibt.
So, wir sind am Ende unseres Interviews angelangt. Haben Sie noch einen letzten Tipp für all jene, die täglich mit der Herausforderung konfrontiert sind, den Alltag mit einem Zapperl-Philipp zu bewältigen?
Ja, durchhalten und sich Unterstützung suchen und möglichst breitbasig Therapie und Unterstützungsangebote anlegen. Also dort, wo dann Familien vielleicht sehr isoliert sind, wo es keine anderen Bezugspersonen gibt, dort ist es oft dann sehr schwierig. Ja.
Herzlichen Dank für das Interview. Sie haben uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten ersten Einblick in die Thematik gegeben. Herzlichen Dank fürs Zuhören.